Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes heiliges Wort, das wir heute miteinander bedenken, ist die Evangelienlesung aus Lukas 24 von den beiden Emmaus-Jüngern, wie wir sie soeben gehört haben. Lasst uns beten. Herr Jesus, geh du bitte jetzt auch mit uns. Geh du an unserer Seite und öffne uns die Heilige Schrift, dass unsere Herzen brennen. Und lass uns dich als den Auferstandenen bei uns erkennen. Amen. Liebe Gemeinde, zwei von den Jesus-Jüngern machen sich am Ostertag auf und davon. Nur weg von Jerusalem, denn sie sind maßlos enttäuscht. Von Gott enttäuscht. Ja, man könnte sagen, sie sind richtig depressiv. Denn ihre Erwartungen, die sie in Jesus gesetzt hatten, hatten sich nicht erfüllt. Nun schleichen sie kraft- und saftlos den schier unendlichen Weg nach Emmaus. Und ihr Lieben, es gibt ganz viele Emmaus-Jünger unter uns Christen, als man annimmt. Die schleichen durchs Leben saft- und kraftlos, enttäuscht von Gott, resigniert von der Kirche und manchmal sogar richtig depressiv. Warum? Weil sich ihre Erwartungen nicht erfüllt haben, die sie an das Leben, an die Mitmenschen und letztlich auch an sich selber und an Gott nicht erfüllt haben. Wir haben unter uns ganz viele maßlos enttäuschte Menschen. An den Bildern und Träumen, die sie sich selbst gemacht haben, sind sie gescheitert. Wer so enttäuscht durchs Leben geht, für den ist irgendein Weg, egal wie lang er ist, zu schwer. Und jede Last zu schwer. Jesus, nein, danke, das hat mir doch auch nichts gebracht, heißt es dann. Er sollte uns erlösen, aber nur unser Tod. Also so, wie das ist, haben wir uns unseren Glauben nicht vorgestellt. Bitte schön. Was hast du denn für Vorstellungen im Blick auf Gott? Welche Wünsche hast du an ihn? Wünsche, die er nicht oder nicht sofort oder nicht so erfüllt im Blick auf dein Leben, auf deine Gemeinde, auf deine Kirche. Wisst ihr, Jesus ist kein Gott, der dafür zuständig ist, dass du immer satt zu essen hast, auch wenn der Speisewunder vollbringt. Er ist nicht dafür zuständig, dass du immer gesund bist und jung bist und dass es dir immer gut geht, auch wenn Jesus viele Menschen geheilt hat. Jesus ist nicht der Revolutionär und Staatsreformer, auch wenn er die Missstände seiner Zeit beim Namen nennt. Jesus ist nicht der, der dich so lässt, wie du bist, auch wenn er dich so lieb hat, wie du bist. In der Nachfolge geht es auch immer wieder durch den Schatten des Kreuzes oder durchs finstere Tal hindurch. Viele sind ja von Gott und von Jesus enttäuscht, weil er ihnen kein Lotto gewinnt, keine ewige Gesundheit, nicht den geliebten Partner und auch nicht den Weltfrieden garantiert. Und ihr Lieben, das ist gut, dass wir da an dieser Stelle enttäuscht werden. Dass Jesus uns nämlich unsere Täuschungen nimmt, die uns lähmen, weil er sie nicht erfüllt. Denn Jesus erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber erfüllt alle seine Verheißungen. Und die Verheißungen Gottes und die Verheißung Jesu, die sollte man kennen. Unerkannt gesellt sich Jesus zu diesen beiden enttäuschten Wanderern. Er geht mit ihnen, er spricht mit ihnen, ohne dass sie merken, dass er es ist. Denn Jesus lässt ja seine Jünger niemals allein. Das hat er verheißen. Und das hält er auch. Er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und wie oft ist Jesus schon mit dir gegangen und hat mit dir gesprochen? Und du hast es ja später gemerkt, dass er es war und ist. Wie oft hat er die tröstende Hand auf die Schulter und auf den Kopf gelegt? Manchmal hast du ihn nicht bemerkt, aber im Nachhinein hast du ihn vielleicht dann doch erkannt. Ja, er hat getröstet und tröstet heute noch. Im Nachhinein hast du gemerkt, ja, er war bei mir. Er kommt in meine Sorgen herein und ich kann meine Enttäuschungen aussprechen. Und dann hat er mich behutsam auf seinen Weg gewiesen, weg von meinen eigenen Wünschen. Wisst ihr, die Traurigkeit bei den Emmaus-Jüngern ist nicht mal so sehr eine Sache des Wissens. Die Emmaus-Jünger kannten die Bibel gut, in weiten Teilen sogar auswendig. Und sie kannten Jesus persönlich. Sie wussten alles eigentlich. Aber ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche haben ihnen den Blick völlig verstellt. Sie sind für Gottes Wege blind. So können sie Jesus und sein Tun für sie und seine Liebe zu ihnen überhaupt nicht erkennen. Er ist tot. Aber der Auferstandene geht schon längst mit ihnen. Er lässt sie erst einmal erzählen. Was ist denn der Grund eures Kummers, eurer Traurigkeit? Es ist gut und wichtig, dass man sich seinen Kummer von der Seele redet. Aber wenn man das alleine macht, wird man darüber nicht froh. Wenn aber der Kummer klar benannt wird, dann erleichtert das, aber ist ja noch nicht weg. Der wirkliche Trost, der kommt erst durch die Gegenwart Jesu. Was war denn die Not der Emmaus-Jünger? Wir dachten, er würde Israel lösen. Nun würde alles besser werden. Aber dann dies, er ist gekreuzigt worden, gestorben und begraben, alles ist aus. Ja, und das Gerede dann der Frauen, der verwirrten Frauen, dass der Leichnam weg ist, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Gut, einige Jünger haben danach gesehen und haben auch das Grab leer gefunden. Aber das macht doch keinen Sinn. Tod ist tot. Und unser Lebensinhalt, unser Lebenssinn, unsere Hoffnung ist damit auch gestorben. Nein, sagt Jesus. Völlig falsch. Nur eure Illusionen sind zerplatzt wie Seifenblasen. Ihr leidet an euch selbst. Toren seid ihr und habt zu träge Herzen, um all das zu glauben, was die ganze Bibel im Zusammenhang sagt. Musste nicht Christus all dies leiden und so zur Herrlichkeit gelangen? Und dann fing er an bei der ersten Seite der Bibel und legte ihnen Gottes Heilsplan dar. Und so bekamen sie die Übersicht über die ganze Heilige Schrift und sahen plötzlich da, wo sie vorher nur wirre Fäden in einem groben Flickenteppich sahen, das ganze herrliche Muster des Heilsplans Gottes. Dieser Bube da vorhin, der möchte noch mehr lernen von Jesus. Er möchte konfirmiert werden, damit er nämlich die roten Fäden sieht. Und nicht nur irgendwelche Stellen, sondern den Zusammenhang musste Christus nicht. Nehmt die ganze Bibel in den Blick, von der ersten bis zur letzten Seite. Ja, mein Problem sind nicht die anderen, die mich nicht mögen. Mein Problem ist nicht die fehlende oder der falsche Partner, nicht das fehlende Geld und die mangelnde Gesundheit. Was mir nicht fehlt, ist nicht das mangelnde Selbstbewusstsein oder die mangelnde Anerkennung. Was mir im tiefsten fehlt, ist Gott. Der Gott, der mich geschaffen hat. Denn er ist die Quelle des Lebens und nur in ihm kann mein unruhiges Herz Frieden finden. Aber eben von diesem Gott bin ich getrennt durch einen unüberbrückbaren Graben und das ist die Sünde. Das ist mein Wunsch, selbst sein zu wollen wie Gott. Ich versuche immer wieder selber über mein Leben zu entscheiden und entziehe mich zu meinem Schöpfer und Erhalter. Und darum vertrocknet Leben. Darum macht es mich traurig und müde und resigniert. Aber es gibt keinen Weg von der Seite des Menschen rüber zu Gott. Aber von Gott her. Er bahnt einen Weg von seiner Seite zu uns herüber. Er kommt selbst in seinem Sohn zu uns. Und Jesus nimmt alle Schuld und alles, was uns von Gott trennt, auf sich und stirbt stellvertretend für uns den Tod, den wir verdient haben. Aber er ist stärker als der Tod und ist nun der lebendige Weg zu Gott. Das ist der rote Faden, der bildet das ganze Muster der Bibel. Davon redet die Bibel schon nach dem Sündenfall, wie Gott uns erlösen wird. Die Emmaus-Jünger haben es gewusst, aber haben den roten Faden nicht gesehen. Und wir dachten, er würde das und das und das machen und haben nicht gesehen, was Gott gedachte zu tun. Und Jesus sagt den Emmaus-Jüngern im Grunde genommen nichts Neues. Aber in dieser Zusammenschau geht ihnen Gottes Heilsplan auf. Und plötzlich wurde ihnen warm ums Herz. Ja, ihre Herzen brannten. Sie erkannten Gottes Weg und dass ihre eigenen Illusionen für Irrtümer waren. Nun wollten sie den, der ihnen so die Schrift geöffnet hat, der sie so getröstet hat, auch bei sich behalten. Ist ja verständlich. Herr, bleibe bei uns. Und Jesus will bei uns bleiben. Noch wissen sie nicht, wer da mit ihnen gegangen ist und wer mit ihnen geredet hat. Aber beim Brotbrechen, da wurden ihnen plötzlich die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Sein Tun da in Emmaus erinnerte sie an das Abendmahl, als er ihnen seinen Leib und Blut zu essen und zu trinken gab. Jetzt erkannten sie ihn und da verschwand er. Nun war es nicht mehr nötig, dass sie Jesus auf so wundersame Weise bei sich brauchten. Denn jetzt wussten sie, er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt und er geht mit uns, er ist bei uns. Jetzt wussten sie, dass er das erfüllt hatte, was die ganze Schrift ihnen schon immer gesagt hatte, was sie übersehen hatten durch ihre Illusionen, ihre Wünsche. Sie wussten, dass er nun immer bei ihnen sein würde, als der Auferstandene und Lebendige. Er war ihre lebendige Brücke zur Quelle des Lebens geworden. Ja, durch seine Auferstehung hat er sie erlöst. Brannte nicht unser Herz, als uns dieses Geheimnis des Glaubens aufgetan wurde? Nun hielt sie nichts mehr zurück. Sie suchten die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern in Jerusalem. Und was hatte sie alles verändert, diese Wanderer? Obwohl sich doch augenscheinlich, äußerlich nichts geändert hatte. Wie waren sie geschlichen den Weg nach Emmaus und wie flogen der Weg jetzt zurück unter ihren Füßen? Bald waren sie bei den anderen Gläubigen und konnten in diese frohe Botschaft bringen: Der Herr ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und er ist uns erschienen. Und sie wurden von fröhlichen Jüngern begrüßt. Jawohl, der Herr ist auferstanden. Halleluja. Er ist auch uns erschienen. Halleluja. Und plötzlich ist alle Traurigkeit verflogen. Das Leben besteht nicht nur aus diesem endlichen Leben. Jesus führt uns ins ewige Leben. Der Tod hat seine Macht verloren. Der Auferstandene ist bei uns, manchmal unerkannt, aber auf jeden Fall in seinem Wort und leibhaft in seinem Fleisch und Blut im Sakrament. Und das vertreibt alle Trauer, alle Sinnlosigkeit, alle Resignation und auch alle Kraftlosigkeit. Jesus lebt und er ist bei einem jeden von uns. In ihm darf auch dein Herz Frieden und Ruhe finden. Lieber Bruder, liebe Schwester, es mag wohl noch manchmal traurige Zeiten in deinem Leben geben, wird dir deine Wünsche und Träume zerplatzen. Aber es wird niemals eine Zeit geben, wo dein Leben sinnlos wäre und wo du allein sein solltest. Denn dein Heiland, der zu dir gesagt hat, der dir zu dir Ja gesagt hat, der wird immer bei dir sein und dir auch dann nachgehen, wenn du traurig und enttäuscht sein solltest. Dann suche ihn, schlage deine Bibel auf und denke über seinen Plan mit der Welt und mit deinem Leben nach. Rede mit ihm und höre auf ihn. Und dann wirst du ihn beim Brotbrechen wiedererkennen und du wirst in der Gemeinschaft der Kinder Gottes getröstet werden. Darum, egal wie du dich fühlst, bleibe bei ihm und bleibe in seiner Gemeinde. Dort kannst du mit allen Gläubigen dem Auferstandenen begegnen. Er tröste dich und du kannst ihn loben und preisen für all seine Wohltaten, die er täglich an dir tut. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.